Viel Platz.
Moin. Herzlich willkommen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich freue mich, mit euch zusammen heute aus Gottes Wort zu hören. Aber bevor möchte ich anfangen und beten, und wem es möglich ist, den bitte ich nochmal, bitte aufzustehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass du dich verherrlichst. Und ich danke dir dafür, dass wir dich erleben können, Herr. Ich möchte dich bitten, jetzt in der Predigt und bei allem, was ich sagen möchte, dass du zu Wort kommst. Und wenn ich dir da im Weg stehe, nehme ich zur Seite, dass du reden kannst. Herr, ich danke dir dafür, dass du zum Ziel kommst. Amen. Für die, die mich noch nicht kennen, das sage ich sonst in meiner Fahrschule, mein Name ist Knut Löst. Ich bin mit Annika verheiratet und wir haben zwei Kinder. Das sind die beiden Wirbelwinde, die immer hier durch die Gegend rennen, Hannah und Samuel. Und wir sind seit letztem Jahr fast exakt auf den Tag genau, hätte ich beinahe gesagt, hier in Duisburg bzw. in Baal und sind seit Januar letzten Jahres schon hier in der Gemeinde. Das so kurz vorweg. Mein Beruf ist nicht so wichtig, aber ich wollte kurz vor der Predigt was dazu sagen, was ich hier trage. Georg hat mir schon eine große Freude gemacht. Er kam in Schwarz-Gelb rein. Das ist, um das mal nochmal so zu zeigen, keine Spaßveranstaltung. Ich drücke es mal so aus. Der Tribe of Judah ist eine Missionsgesellschaft, ein Missionsdienst in der Rockerszene, in der Motorradszene, bei den Motorradfahrern, die meisten nicht gerne sehen möchten. Das gibt Clubs, wenn man davon hört, beziehungsweise in den Medien, dann sagt man alles klar mit denen, niemals. Welche Clubs fallen euch ein, wenn man von Motorradclubs spricht? Holy Riders, Bandidos, was hatten wir gerade noch? Hells Angels, Gremium zum Beispiel. Das, bitte? Wer hat es gesagt? Wo kam es her? Da oben, Mongols, genau. Ja, das sind alles Clubs, die nennt man in der Szene auch 1%er-Clubs. Das sind Motorradfahrer, die sich entschieden haben, nach ihren eigenen Regeln zu leben und mit der Gesellschaft eigentlich so gut wie nichts zu tun haben wollen. Ist so. Und dann gibt es Leute, die von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, genau diese Menschen aufzusuchen. Und das Lustige ist, da kann man ohne Probleme hingehen. Die lassen einen locker gewähren, wenn man gewisse Punkte respektiert. Der Tribe of Judah, einer von übrigens sehr, sehr vielen Missionsdiensten weltweit, hat sich aber das zum Fokus, zum Ziel gesetzt, genau in diesen Bereich reinzugehen. Ich selber bin seit 1997 in der Motorradmission, mehr oder weniger fast die ganze Zeit unter diesen Farben. Man sagt das in der Szene so, weil jeder Motorradclub hat seine eigenen Farben. Ja, Hells Angels haben zum Beispiel rot-weiß, Bandidos haben rot-gold, Gremium hat schwarz-weiß. Und so ist das bei den Missionsdiensten häufig auch, dass die sich tatsächlich in Farben kleiden. Hintergrund ist ganz einfach, die sollen uns erkennen können. Es geht also nicht darum, einfach Rockers zu spielen, das tun wir nämlich gar nicht, wir sind nämlich Missionare. Aber für die Szene, für diese spezielle Szene, ist es wichtig, dass sie wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und damit das so einfach wie möglich wird, haben wir einen Teil der Regeln sogar übernommen. Klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so. Im Tribe läuft es so, dass man eine Ausbildungszeit durchläuft. Ich habe das selber auch gemacht, logischerweise. Und nach 2 Jahren bin ich dann Vollmitglied geworden. Ich nehme mal nicht die Fachbegriffe, das wäre ein bisschen fies. Und dann sind wir unterwegs die ganze Zeit in der Motorradszene auf den Clubtreffen, in den Clubhäusern, auch bei Privatveranstaltungen, auf sehr großen Treffen. Nur mal, dass man es gehört hat, solche Motorradclubs feiern Partys. Da ist eine kleine Party, 50 Leute. Die ist klein. Eine normale Größe geht bis 300. Und ab 1500, 2000 wird es groß. Und das größte Treffen ist das Jamboree. Da sind knapp 20.000, 25.000 Clubs, beziehungsweise Motorradfahrer aus Clubs. Und genau da sind wir zu finden und da sprechen wir mit den Leuten, die uns ansprechen. Wir haben also nicht die Angewohnheit, hinzugehen und jeden Einzelnen ins Gespräch zu verwickeln, wie man das manchmal so auf der Straße erlebt bei Geschwistern, ne, mit der Bibel in der Hand und dann stellen sich und versuchen mit jedem ins Gespräch zu kommen, was total klasse ist. Weil ganz viele Leute würden sich gerne ansprechen lassen, aber wissen nicht, Schwelle, Hilfe, Hilfe. In der Motorradszene, wo wir sind, funktioniert das nicht. Dann schmeißen sie dich raus. Deswegen sagen wir nichts. Deswegen steht alles auf dem Rücken. So ganz kurz zum Treib. Ich will nicht noch mehr ausholen. Mir wird noch ganz viel einfallen, aber das lasse ich jetzt lieber. Wenn jemand noch Fragen hat, gerne auf mich zukommen, mich fragen, dann antworte ich sehr gerne. Ich würde gerne aber in meiner Predigt nicht über den Treib sprechen, auch wenn man das jetzt denken könnte. Von wegen. Ich habe mal Folgendes als Frage. Stellt euch mal vor, ihr wollt in den Urlaub fahren, okay? Und dieser Urlaub soll so der Traumurlaub sein. So manche sind ja schon auf dem Weg in Urlaub, kommen gerade daher. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, mein Traumurlaubsziel ist Punkt, Punkt, Punkt. Stellt euch das mal vor. Ich will es gar nicht hören. Ich habe auch darüber nachgedacht, dachte ich, so eine Unterbringung all-inclusive für 3 Wochen mit Kinderbespaßung, ist ganz wichtig. Und ansonsten die Möglichkeit zu tauchen, ist ganz wichtig, ist klar. So, und dann schätzt mal so, was ihr euch überlegt habt, was kostet sowas? Was kostet so eine Unterbringung? Was kostet so ein Urlaub? Was schätzt ihr? Ich habe es gerade nicht verstanden. Viel Geld, doch, so kann man es auch sagen. Hat jemand mal ein paar Zahlen für mich? 4.000, 5.000 Euro, ja? Zum Beispiel. Da fängt übrigens ein Tauchurlaub erst an. Nur mal so als Info. Das ist also echt teuer. 4.000, 5.000 Euro oder noch teurer. Wir hatten mal überlegt, ob wir über Weihnachten in ein Familienhotel gehen. Für 3 Tage. Die wollten für die 3 Tage über 1.500 Euro haben, glaube ich. Also das war eine Ansage. Sind wir dann zu Hause geblieben. Aber wenn ich etwas so hochwertiges, qualitativ Wertvolles haben möchte, muss ich dafür natürlich auch tief in die Tasche greifen, Mensch. Deswegen ist es ganz klar, Qualität hat seinen Preis. Das ist normal. Logischerweise, alle anderen, die jetzt sagen, ich gehe auch in Urlaub, müssen auch tief in die Tasche greifen. Und unter normalen Umständen, wo kommt die Kohle dafür her? Arbeiten. Genau. Banküberfall. Nein, nicht wirklich. Lassen wir lieber. Normalerweise, ich verdiene mir mein Geld. Und dann kann ich auch in Urlaub fahren. Das heißt mit anderen Worten, aufgrund meiner eigenen Leistung habe ich mir das verdient. Mit anderen Worten, ich habe mir den Urlaub erarbeitet und er steht mir zu. Wenn ich also von sowas spreche, wenn es um gerechtfertigt geht, beziehungsweise um Gerechtigkeit, das habe ich mir verdient. Es ist ja gerecht, es ist mein gutes Recht, da Urlaub zu machen. Das ist völlig korrekt. Das denken übrigens auch ganz, ganz viele Christen. Aber nicht, was Urlaub angeht. Mir ist übrigens aufgefallen, dass immer wieder mal so der eine oder andere in seinem Denken die Verbindung zwischen Gott und Gerechtigkeit da findet. Das ist ein bisschen schade, aber es ist wirklich so. Ich selber habe das auch gehabt. Und zwar, als ich in der Rockermission anfing, da gab es die besagte Ausbildung und ich habe mir zum Hobby gemacht, die Dinge, die so zu tun sind, schneller zu machen als alle anderen. Es gab niemanden, der schneller war als ich. Und ich übertreibe das nicht, das war wirklich so. Das gab auf der einen Seite ein Riesenlob, die waren alle begeistert, dass ich das mache. Und auf der anderen Seite kam dann schon mal der eine oder andere zu mir und sagte, komm, mach mal nicht so schnell, lass doch die anderen auch mal ran. Ja, das habe ich dann nicht verstehen können, weil ich habe meinen Wert daraus gezogen, dass ich das so getan habe. Da kam Lob und das habe ich aufgesaugt wie so ein trockener Schwamm. So habe ich mein Leben übrigens jahrelang gelebt, nach diesem Prinzip, mir alles zu erarbeiten zu müssen. Ich hatte auch tatsächlich das Verständnis, alles, was ich habe, musste ich mir schwer erarbeiten oder erkämpfen. Ja, auch die Bestätigung bei Gott. Immerhin steht mir ja zu, ne? Und dann sagt die Bibel Folgendes dazu. Dem aber, der mit Worten umgeht, mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil es ihm zusteht. Steht in der Bibel. Ist doch gut. Finde ich total praktisch. Übersetzt heißt das eigentlich, dass der Eintritt in den Himmel, in die Gegenwart Gottes, da drunter zu finden ist. Unter dem Thema Werkegerechtigkeit. Weil du es dir verdient hast. Klingt doch jetzt nicht so schlecht, oder? Ist doch einfach, ist doch praktisch. Braucht man nicht lange drüber nachdenken, hol die Strichliste raus und dann geht's los. Das Problem ist aber, mit diesem Platz im Himmel, wann habe ich denn da ein Anrecht drauf? Oder andersrum gefragt, was muss ich tun? Wie lange hält das denn an? Auch wenn ich sagen kann, also es kann mir keiner Nein sagen, ich habe es ja gemacht, ich habe es ja geschafft. Was muss man machen? Welche Gesetze muss man einhalten, damit das alles in Kraft tritt, damit ich dranbleiben kann? Da hat mir mal jemand gesagt, du musst die 10 Gebote einhalten, die Seligpreisung und die Bergpredigt. Wobei die Seligpreisungen sind ja ein Teil der Bergpredigt. Okay, also Bibel raus, geguckt, 10 Gebote. Ich lese es jetzt nicht groß vor. Erstes Gebot ist klar, ich bin der Herr, dein Gott. Zweites ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Drittes ist, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbats, ehre Vater und Mutter. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über deinen Mitmenschen treffen. Falsche Aussage kann man auch als Lüge bezeichnen. Und du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Je nach Bibel gibt es übrigens da Unterschiede und da hat man plötzlich hier dann noch, da heißt es nicht deines nächsten Frau und dann Haus und so weiter. Oder du kannst es auch so sagen. Ich habe mir da einen kleinen Spaß erlaubt. Eine Sache habe ich ein wenig verändert. Ist es euch aufgefallen? Was habe ich ein wenig verändert? Guckt mal ins 6. Gebot. Du sollst nicht morden, habe ich verändert. Oder auch nicht. Oder wie? Heißt doch, du sollst nicht töten, oder? Im Grundtext steht dort ein Wort, das du sowohl mit töten als auch mit morden übersetzen kannst. Töten ist etwas, was Soldaten auch tun. Da zählt das aber nicht. Hier geht es um einen Vorsatz oder unter, wie nennt man das, einen unter bösen Gedanken, ich sag's mal so, ja, ich kriege jetzt das Wort nicht. Wo war das gerade? Eindrücke? Heimtücke, ja, Heimtücke. Also ich will dem was Böses tun und überleg mir, wie kann ich den am besten vom Leben in den Tod bringen. So, und da plane ich richtig und so weiter und so weiter. Das ist Morden. Also mit Vorsatz jemanden absichtlich töten. Das ist im Krieg anders. Ich sag's gleich vorher. Nicht, dass einer denkt, jeder Soldat, das ist so nicht richtig. Im Alten Testament ist zum Thema Morden übrigens gesagt, wenn du jemanden aber stößt und der stürzt und stirbt, weil er den Hinterkopf irgendwo gegenschlägt und du fliehst in die sogenannten damaligen Freistädte von Israel, dann durften dir die Verwandten des Gestorbenen nichts anhaben. Du musstest aber in dieser sogenannten Freistadt bleiben. Das war der Schutz für diese Art von Tod. Ich drücke es mal so aus. Dann heißt es, die Bergpredigt, beziehungsweise die Seligpreisung. Hurra, heißt es doch untereinander. die geistlich arm sind, die Leid tragen, die Sanftmütigen, hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Frieden stiften, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wenn die Menschen euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, wenn ihr das also erlebt, wahrnehmt und nichts anderes, dann passt das.
So hat er das gesagt. Also der da.
Die Bergpredigt hat noch ein paar andere Themen. Die habe ich dann nur noch mal so zusammengefasst, weil das wäre sonst ein bisschen lange, das durchzuswitchen, da die 2,5 Kapitel.
Das musst du einhalten, hat er gesagt.
Nur mal so nebenbei gefragt. Wer hat gestern das alles eingehalten? Letzte Woche? Letztes Jahr? Keiner? Genau da ist die Schwierigkeit, ich auch nicht. Ja, jetzt mal Butter bei den Fische. Wenn ich so an mein ganzes Leben denke, dann habe ich sowas von abgelust, das schaffe ich ja nie, oder? Kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Das Thema Werkegerechtigkeit. Mit anderen Worten, es sich verdient zu haben, funktioniert nicht. Also da ist es, scheint nicht weit her zu sein, ja. Gehe ich einen Schritt weiter an die Geschichte vom Anfang zum Thema Urlaubsziel, Traumurlaub. Wie würde es denn jetzt ausschauen? Das Geld, was ich verdienen muss, das, was ich leisten muss, damit ich da Urlaub machen kann, kann ich nicht mehr verdienen, aus welchen Gründen auch immer. Wie sieht es dann aus? Habe ich eine Chance, da reinzukommen in den Laden? Außer um mal zu gucken und zu riechen? Nicht wirklich. Mit anderen Worten, mein Urlaub findet jetzt gezwungenermaßen auf Balkonien statt. Das ist auch nett, aber nicht so schön. Ne? Nun passiert Folgendes. Ich fahre trotzdem hin. Ich stelle mich an die Schranke und da stehen schon ganz viele Leute. Alle wollen rein. Keiner hat ein Anrecht, da reinzukommen, weil keiner konnte bezahlen. Nicht einer. Und jetzt kommt der Besitzer dieser Anlage, guckt sich jeden Einzelnen an, guckt mir tief in die Augen, spricht kurz mit jedem Einzelnen, auch mit mir. Und dann stellt er sich hin, entscheidet und macht seine Jacke auf und zieht so ein dickes Schlüsselbund raus. Wir hatten erstens so ein schönes Bild von dem Herzen, das Gott schenkt. Das fand ich total passend. Ich dachte so ein bisschen so, das ist jetzt nicht so weit weg. Ne? Also es klingt ziemlich ähnlich. Und jetzt sagt der Besitzer, wenn du reinkommen willst, hier hast du den Schlüssel. Wow. Fand ich total cool. Und jetzt kommen doch tatsächlich einige bei und sagen, da ist doch irgendwo ein Haken. Sagt der Besitzer, nö. Der einzige Haken, wenn du ihn als Haken sehen willst, ist, dass du das machen musst. Das ist der Haken. Du musst dich bewegen. Und zwar auf mich zu, ob du willst oder nicht. Sonst kannst du nicht zugreifen. Wir stehen dort, wir haben eigentlich kein Recht reinzukommen und dann wird uns der Einlass kostenlos gewährt. Er wird uns angeboten. Einfach, weil er sich dazu entschieden hat, das so zu machen und uns zu rechtfertigen. Er fand es für gut und richtig, es so zu machen. Wir sind gerechtfertigt, weil er es dir anbietet. Nicht, weil wir was geleistet haben. Das ist doch ganz schön billig, oder? Habe ich auch schon zu hören gekriegt. Was? So leicht? Nee, das ist einfach zu billig. Und ich stelle mich da einfach hin, ja? Und dann kommt da so ein Typ, der Chef da von dem Laden, und reicht mir einen Schlüssel und sagt, komm rein. Das ist doch wirklich viel zu einfach. Nur weil es dem Beschenkten nichts kostet, heißt das doch noch lange nicht, dass es den Schenkenden billig war. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Also der Weg der Werkegerechtigkeit funktioniert nicht, das haben wir festgestellt. Weil irgendwann ist es zu Ende und dann ist kein Werk mehr da, das du verwenden kannst, um reinzukommen. Im Römerbrief haben wir gelesen, allein aus Gnade sind wir gerecht, um in die Gegenwart zu kommen, um in die Nähe Gottes wiederzukommen. Punkt. Es gibt in der theologischen Welt, also unter den schlauen Studierten häufig, eine ganz wilde Diskussion. Und zwar zwischen dem Römerbrief und dem Jakobusbrief. Genau zu dem Thema. Wir haben ja ganz eindeutig gelesen, es heißt, du musst glauben, um gerechtfertigt zu sein. Und was steht im Jakobusbrief drin? Römerbrief, Entschuldigung. Ja, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Und im Jakobusbrief heißt es, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Das ist doch definitiv ein Widerspruch, oder? Jeder Bibelkritiker würde jetzt in die Hände klatschen vor Freude und die, die darüber diskutieren, sowieso. Entschuldigung, was? Da steht aber, er ist durch das Werk gerechtfertigt, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und das ist nicht Jesus gewesen, sondern Isaak. Was muss ich denn jetzt machen? Wie werde ich denn jetzt gerechtfertigt? Und dann gibt es noch einen fiesen Vers. Und den hat niemand Geringeres gesagt als Jesus selber. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Mit anderen Worten, wenn ich die Gebote halte, ist alles im grünen Bereich. Ehrlich gesagt, das haut doch dem fast den Boden aus, oder? Da steht man dabei und denkt sich, sag mal, könnt ihr euch nicht mal endlich entscheiden, was wollt ihr hier eigentlich? Wenn du deine Frau oder dein Mann um etwas bittest, ja, zum Beispiel, bring mal bitte den Müll raus. Wie ist die Reaktion vom Gegenüber? Oder sollte es sein? Wird schon genickt, da drüben wird, warum machen wir das denn eigentlich? Also sprich, meine Frau kommt zu mir und sagt, bring mal bitte den Müll raus und ich mache das. Ja, warum mache ich das? Ist doch klar, ich habe ein Versprechen gegeben, oder? Kennt ihr das nicht? Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Wer kennt dieses Versprechen? Aha. Hat irgendjemand, ist jemand von denen, die sich nicht gemeldet haben, verheiratet? Ja, das ist das klassische Eheversprechen, okay? Nicht, dass sie jetzt denkt, was kommt jetzt? Eigentlich sollte es aber nicht aus der Richtung kommen, ich habe ja da ein Versprechen gegeben, sondern es sollte aus der Ebene kommen, ich liebe dich und ich tue es, weil ich dich liebe. Gott hat uns gerechtfertigt, nicht weil er es in sich versprochen hat, sondern weil er liebt. Wir gucken uns nochmal die Aussage an, die Jesus gesagt hat. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Für mich wäre jetzt das große Problem, was steht da? Ich würde das kaum verstehen. Ich drehe es mal ein bisschen um. Dann heißt es, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Mit anderen Worten, Handeln nach den Geboten ist nicht der Eintritt in den Himmel, sondern die logische Konsequenz aus der Beziehung zu Jesus. Handeln hat nichts damit zu tun, dass ich etwas erarbeite. Weil ich Jesus liebe, deswegen belüge ich niemanden. Weil ich ihn liebe, bestehle ich niemanden. Weil ich ihn liebe, brauche ich den Besitz meines Nächsten nicht zur Selbstbestätigung oder wofür auch immer. Und so weiter und so weiter. Merkt ihr den Unterschied? Ein Riesenunterschied. Der Eintritt in die Luxusanlage ist kostenlos. Der Eintritt in den Himmel auch, jedenfalls für uns. Und das da drin sein ist ebenso kostenlos. Und weil ich liebe, handle ich ganz selbstverständlich so, dass es ihm gefällt. Somit brauchen wir uns übrigens keine Sorgen zu machen, wie es weitergehen soll. Das hat Jesus ganz klar gesagt. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn du frei sein willst, wenn du raus willst aus diesem Hamsterrad des Leistungsdenken, wenn du für dich festgestellt hast, da ist scheinbar mehr dran als das, was du bis jetzt erlebt hast. Und wenn du sagst, ich glaube nicht, weil da ist bestimmt noch ein Haken, dann komm zu mir, komm auf mich zu, komm auf die Geschwister zu, die ein Namensschild tragen und wir hören dir zu und wir beten zusammen, wir sprechen mit dir zusammen zu Gott und gucken, dass wir diese Fragen und diese Zweifel tatsächlich bewegen können und vor allen Dingen Antworten finden. Niemand braucht mit seinen Fragen hier alleine zu bleiben oder hier rauszugehen und mehr oder weniger immer mehr verzweifeln. Trau dich. Amen.